wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da ist er mitten unter uns. Und somit haben wir ihn hier. Er wirkt unter uns. Bevor wir im Lobpreis reingehen, möchte ich aus gegebenen Anlass gerade für unsere Kranken beten. Denn ich habe gerade auch telefonisch mitbekommen, Senta hat starke Schmerzen, deswegen wird sie heute nicht herkommen. Iris kann kaum sprechen, da ist fast die Stimme weg, die ist quasi dermaßen am Kratzen. Also von daher, Manuel ist auch krank, also wir haben genügend Leute, die unser Gebet brauchen. Lasst uns dafür beten. Jetzt.
Einzelnen, der krank ist, dem es nicht so gut geht, und wir wollen dich bitten, dass du sie gerade jetzt berührst, ja, mit deiner Auferstehungskraft, mit deiner Heilkraft. In deinen Wunden ist Heilung. Ja, das wollen wir in Anspruch nehmen, im Namen Jesu. Wir danken dir, dass wir immer wieder mit dir verbunden sein dürfen und dass du uns den Zufluss deiner Gnade schenkst. Herr, schenk ihm auch Rolf, wenn er in Lomburg geht, und auch uns hier. Amen.
Du weißt um jeden Einzelnen. Und du bist der Arzt der Ärzte. Und du kannst an jeden wiederherstellen. In deiner göttlichen Ordnung. Und darum bitten wir dich, in Jeschuas Namen. Amen. Ja, und dieses Gebet wollen wir jetzt bekräftigen, indem wir den Herrn loben und preisen.
Noch Grüße von Bodo und Maike. Die können heute auch nicht da sein, sind anderweitig, aber lassen euch grüßen. Ja, Erneuerung unserer Gesinnung ist mein Thema. Epheser 4, 23 bis 32. Da heißt es, werdet erneuert im Geist eurer Gesinnung und habt den neuen Menschen angezogen, der nach Gott geschaffen ist, in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit. Deshalb legt die Lüge ab und redet Wahrheit ein jeder mit seinem Nächsten, denn wir sind untereinander Glieder. Zürnet und sündigt dabei nicht, die Sonne gehe nicht unter über eurem Zorn und gebt dem Teufel keinen Raum. Wer gestohlen hat, stehle nicht mehr, sondern mühe sich vielmehr und wirke mit seinen Händen das Gute, damit er dem Bedürftigen etwas mitzugeben habe. Kein faules Wort komme aus eurem Mund, sondern nur eins, das gut ist, zur notwendigen Erbauung, damit es den Hörenden Gnade gebe. Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt worden seid, auf den Tag der Erlösung hin. Alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan, samt aller Bosheit. Seid aber zueinander gütig, mitleidig und vergebt einander, so wie auch Gott in Christus euch vergeben hat. Amen. Soweit der Text. Paulus ermahnt alle, die sich zu Christus bekehrt haben, dass sie von ihrer alten Lebensweise ablassen. Die alte Lebensweise passt nicht zu Christus. Deshalb müssen wir den alten Menschen entschieden ablegen und den neuen anziehen. Eigentlich ist der alte Mensch mit Christus gestorben. Aber wir müssen ihn im Glauben auch im Tode halten. Beides kann nur das Ablegen und das Anziehen im Glauben gelebt und im Glauben erfolgen und auch festgehalten werden. Der Mensch kann nicht durch allmähliche Besserung erneuert werden, sondern es braucht einen Glaubensschritt. Es braucht Hingabe. Es braucht Jesus, den Anker unseres Herzens. Und das ist nötig. Und manchmal muss man das auch neu wieder, festmachen. Ein solcher Glaubensschritt führt dazu, dass eine völlige Umkehr im Denken und im Herzen stattfindet. Werdet erneuert in eurem Denken, heißt es in Römer 12. Dann aber muss sich das neue Leben auch entfalten und das ist ein Wachsen und Zunehmen im Wesen Christi durch die Kraft und Hilfe des Trösters, des Heiligen Geistes. Aber wir haben die Verantwortung dafür, dass wir ihm Raum geben in unserem Leben, dass wir ihm nicht im Wege stehen, damit wir geistlich wachsen können. Und um dieses praktische Christsein im heutigen Abschnitt soll es gehen. Es geht um ein Leben im Geist und in der Gesinnung Jesu Christi. Man kann das auch Heiligung nennen. In Vers 24 wird gesagt, dass dieses neue Leben geprägt ist von Wahrheit, von Gerechtigkeit und von Heiligkeit. Danach soll sich der neue Mensch im Alltag ausrichten und ein Leben in dieser neuen Gesinnung und Ausrichtung führen. Das Erste, was Paulus hier sagt, lesen wir in Vers 25 über christliches Reden, Denken und Tun. Deshalb legt die Lüge ab und redet Wahrheit ein jeder mit seinem Nächsten. Denn wir sind untereinander Glieder. Paulus knüpft dabei an den vorherangehenden Vers an. Weil wir den neuen Menschen angezogen haben, deshalb sollen wir die Lüge ablegen. Wir sollen Wahrheit reden. Es gibt viele Formen von Falschheit und Lüge. Man kann mit Worten lügen, aber auch durch Schweigen, indem wir die Wahrheit nicht aussprechen. Das kann bewusst geschehen oder unbewusst. Und vieles geschieht auch gedankenlos. Manchmal spielt Heuchelei eine Rolle, indem man so tut, als ob. Und in Psalm 116, Vers 11, lesen wir einen erschreckenden Satz. Da heißt es, alle Menschen sind Lügner. Lüge gehört einfach zur Sünde und zum Sünder. Weil alle Sünde und Gottlosigkeit ihren Ursprung hat, beim Vater der Lüge. Und das ist Satan. Auch bei Paulus gehören der alte Mensch und Lüge wesensmäßig zusammen. Und beides sollen wir ablegen. Alles, was der nicht wiedergeborene Mensch unabhängig von Gott aus eigener Kraft unternimmt und tut, ist letztlich auf solcher Lüge aufgebaut. Ich kann das schon. Ich werde das schon machen. Und wie abhängig sind wir von der Gnade Gottes? Bei jedem Atemzug bei allem, was wir tun, dass er Gelingen gibt. Manchmal, wenn ich praktische Arbeiten habe, die ich noch nicht gemacht habe und wo ich nicht so richtig weiter weiß, dann bete ich und sage, Herr, du weißt, wie es geht. Hilf mir jetzt. Zeig mir die offene Tür. Zeig mir, wie ich es machen soll. Und ich erlebe dann, dass er mir einen Eindruck gibt, eine Idee, und dann geht's auf einmal. Lüge ist die Lebenssphäre des alten Menschen. Und wenn wir mit ihr umgehen, dann dienen wir ein Stück weit dem Satan. Die Wahrheit dagegen ist die Lebenssphäre des neuen Menschen. Der neue Mensch steht unter der Herrschaft Jesu Christi. Und in Johannes 14,6 heißt es von Jesus selbst aus seinem Munde, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben. Und nur in dieser Lebensverbindung mit Jesus und in der Kraft seines Heiligen Geistes können wir wahrhaftig werden, sein und auch bleiben und leben. Und Jesus hat noch ein Wort in Johannes 18,37 gesagt, das ganz wichtig ist für uns. Da heißt es, jeder, der aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme. Vielleicht haben wir alle schon mal so einen alten Radioapparat gehabt, wo die Sender nicht so richtig trennen, wo alles so ein bisschen durcheinander geht, weil der nicht mehr so ganz gut funktioniert. Wie ist es in deinem Leben? Hörst du Gottes Stimme unklar? Ist alles so viel durcheinander? Betest du vielleicht zu wenig? Gehst du mit deinem Herrn zu wenig um? Nimmst du dir zu wenig Zeit, um einmal richtig zuzuhören? Wer aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme. Oder das andere Wort, das vielleicht noch bekannter ist, meine Schafe hören meine Stimme. Und ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen eine trockene Wüste. Ewiges Leben, eine wunderbare Quelle. Es wird schnell hier klar, welchen Einflüssen wir ohne Lebensverbindung mit Jesus ausgesetzt sind. Es ist nicht immer ganz leicht, die Wahrheit zu reden mit dem Nächsten. Und in unserer Gesellschaft ist es üblich, das sehr diplomatisch zu tun. Manchmal auch ganz zu unterlassen. Das kann manchmal wehtun, das kann unangenehm sein. Zum Beispiel bei Ermahnung. Interessant ist aber auch die Begründung des Paulus für seine Aufforderung zur Wahrhaftigkeit in unserem Abschnitt. Da heißt es in Vers 25, denn wir sind untereinander Glieder. Wir sind Glieder Christi an dem einen Leib. Und daher ist die Lüge eine ernsthafte Störung im Gemeindeleib, untereinander. Wer anderen durch Verschleierung seiner Gesinnung und sein Verhalten durch Wort oder Tat anlügt, der zerstört die Liebe, der zerstört das Vertrauen, der zerstört das Miteinander, auch in der Gemeinde. Die Lebensgemeinschaft wird unterbrochen und manchmal zerbrochen. Auch unser eigener Körper, um einmal ein Bild zu nehmen, funktioniert nur so lange, wie jeder seiner Teile das Gehirn und damit auch die Körperteile richtig informiert. Stellen wir uns vor, der Tastsinn oder die Nerven würden dem Gehirn übermitteln, es sei etwas kalt, was in Wirklichkeit heiß wäre. Das wäre verheerend, denn wir würden uns verbrennen und wir würden Schaden nehmen. Genauso beeinträchtigt und zerstört Unwahrhaftigkeit die Lebensgemeinschaft des Leibes Christi. Und die nächsten Verse greifen ein wichtiges Thema weiter auf. Da heißt es, Vers 26 und 27, zürnet und sündigt dabei nicht. Die Sonne gehe nicht unter über euren Zorn und gebt dem Teufel keinen Raum. Zunächst erinnern wir uns noch einmal, es geht hier um wiedergeborene Menschen. Es geht um Gläubige. Vielleicht wundert sich mancher, dass es offenbar Zorn gibt, der nicht Sünde ist. Gemeint ist da mit nicht ein Zorn, der unserer Selbstsucht, dem Neid oder unserer Reizbarkeit und Verdrießlichkeit entspringt. Solcher Zorn und Unbeherrschtheit ist Sünde, ist sinnlos letztlich und verletzend, schadet uns auch eine Menge selbst. Doch es gibt einen Zorn, der um Gottes und der Wahrheit willen, auch der Gerechtigkeit willen, den Menschen antreibt. Ein solcher Zorn, der sich zu beherrschen weiß, selbstlos ist im Dienst des Mitmenschen, er gehört zu den reinigenden und dynamischen Kräften im Leben. Bei Jesus gab es das auch, diesen selbstlosen, gottgewollten Zorn. Er war zum Beispiel zornig, als er die abwartende Haltung der Schriftgelehrten und Pharisäer um sich sah. Da stand ein Mann mit einer verdorrten Hand. Würde er ihn am Sabbat, am Feiertag heilen? Markus 3, Vers 4 bis 6. Er sah, wie sie lauerten. Er sah, wie es ihnen nicht darum ging, dass diesem Mann geholfen wurde, sondern es ging ihm darum, ob sie etwas hätten, das sie ihm ankreiden könnten. Jesus war zornig, als er das Treiben der Verkäufer und Geldwechsler im Tempel sah, die diese Stätte wie ein Kaufhaus betrieben und die Anbetung, die Begegnung mit Gott geriet dabei ganz ins Hintertreffen. Johannes 2, 13 bis 16 können wir diese Episode nachlesen. In Johannes 2, 17 wird dieses Handeln Jesu begründet. Seine Jünger gedachten daran, steht da geschrieben, dass geschrieben steht, und zwar im Alten Testament, der Eifer um dein Haus, um das Haus Gottes, verzehrt mich. Dieses Zitat stammt aus Psalm 69, Vers 10 und soll solchen berechtigten Zorn und Eifer uns ein wenig näher bringen. Er muss aus Glauben geboren werden und nicht aus menschlicher Willkür, nicht aus menschlichem Überschäumen. Paulus weiß, wie schnell wir von berechtigtem Zorn in menschlichen Zorn abdriften können. Und deshalb warnt er uns, wir sollen uns vom Zorn nicht zur Sünde, zur Maßlosigkeit hinreißen lassen. Zugleich gibt er den sehr guten Rat, die Sonne nicht untergehen zu lassen über unserem Zürnen. Die Sache sehr schnell zu Ende zu bringen und dem Teufel so keinen Raum zu geben, wenn wir zornig sind. Es ist wichtig, dass wir maßvoll, dass wir vergebungsbereit in unserer Gesinnung und Einstellung sind. Denn wie viel muss Gott uns immer wieder vergeben? Manchmal mögen es kleine Dinge sein. Manchmal mag es uns vielleicht gar nicht auffallen. Und doch, wenn man vergibt, schläft man besser. Man spart sich die Baldrian-Tabletten oder Pillen oder was auch sonst. Unvergebenheit gibt dem Teufel immer wieder eine Gelegenheit, in unserem Innern rumzuwühlen, mit Bitterkeit, mit Nachtragen zu reagieren und unsere eigene Vergebung sogar zu blockieren. Wie beten wir im Vaterunser und vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben haben, steht da eigentlich. Das ist ein bisschen flach übersetzt. Wie wir vergeben haben unseren Schuldiger. Paulus warnt uns eindrücklich, dass wir dem Teufel Gelegenheiten geben, diese Einheit zu stören, Beziehungen zerbrechen zu lassen. Da steht dann auch noch, was Gläubige noch in ihrem Leben verbannen sollen. Stehlen passt nicht zum neuen Menschen. Nun, ich denke nicht, dass ihr Kaufhausdiebe seid und heimlich da etwas in die Tasche steckt. Trotzdem können wir eine Menge stehlen. Vers 28, wer gestohlen hat, stehle nicht mehr, sondern mühe sich vielmehr und wirke mit seinen Händen das Gute, damit er dem Bedürftigen etwas mitzugeben habe. Wir wissen, man kann materielle Dinge stehlen, aber nicht nur, sondern auch Zeit oder den guten Ruf. Satan ist ein Dieb und Mörder von Anfang und er raubte uns einst das Paradies. Er möchte uns aber auch Gottes Segen und eigentlich unser Leben rauben, wenn wir es zulassen. Die Beziehung zu Gott, die Beziehung untereinander, er möchte eigentlich alles kaputt machen. Stehlen gehört ins Reich der Finsternis. Und Satan freut sich, wenn Menschen sich auf diese Weise untereinander schaden. Diebstahl hatte in der antiken Welt Überhand genommen. Vor allen Dingen in den Häfen und in den Bädern war das an der Tagesordnung. In den Bädern wurde oft die Habe, die Kleidung der Badenden gestohlen. Und auch die Christen in Ephesus waren in dieser heidnischen Umwelt groß geworden. Und so taten manche wohl auch jetzt noch, was sie schon immer getan hatten. Sie hatten davon nicht gelassen. Interessant ist jedoch, wie Paulus dieses Problem angeht. Er spricht nicht ein neues Verbot aus. Er bleibt nicht beim negativen Verbot, sondern er macht daraus eine Anweisung, eine positive Anweisung. Christen sollen durch ehrliche Arbeit ihr Geld verdienen, damit sie an Bedürftige was weitergeben können. Er betont hier nicht nur den Broterwerb, der natürlich auch wichtig war. Paulus stellt hier in seiner Anweisung die Liebe, die Fürsorge für den Nächsten in den Vordergrund. Nur ehrliche Arbeit, die mit Gott getan wird, wirkt sich segensreich auf den Menschen aus und ist dann durchaus auch eine geistliche Tätigkeit. Ich kann ihm überall dienen. Natürlich gibt es diese direkte Berufung, ihm im geistlichen Dienst zu dienen. Aber es gibt auch Und Gott sei Dank gibt es das, die Menschen, die mit ihren Nachbarn über den Gartenzaun sprechen, mit ihren Arbeitskollegen in der Frühstückspause. Ich weiß noch, ich habe ja mal im Kaufmännischen einige Jahre ganz am Anfang vor meiner Berufung gearbeitet. Und wir haben damals so ein kleines Verteilblättchen monatlich herausgegeben. Und da gab es Kollegen, mit denen konnte man gut darüber sprechen, und andere, die haben immer ganz stolz abgelehnt. Und dann habe ich einfach in den Frühstücksraum eines dieser Traktate jeden Monat gelegt. Und wenn ich dann mal plötzlich um die Ecke kam, habe ich gerade diese Leute, die immer ablehnten, erwischt, wie sie in diesem Traktat gelesen haben. Was hat er wohl diesen Monat wieder geschrieben? Sie waren doch ein bisschen neugierig. Und es ist egal, wie die Saat fällt, Hauptsache, sie wird gesät. Und es kann doch was aufgehen. Vieles wird vielleicht vom Unkraut dieser Welt überwuchert, und doch kann etwas bleiben, kann etwas entstehen. Wir sollen einfach sehen auf Hoffnung. Ja, wer Arbeit mit falschen Motiven betreibt, das wissen wir, glaube ich, alle, landet sehr schnell im Hamsterrad des Getriebenwerdens. Und dann kann die Arbeit zum Fluch werden. Hier wird den Gläubigen aufgezeigt, wie sie segensreich auch für andere dadurch sein können. Das Zweite, was hier gesagt wird, achtet auf eure Worte. Vers 29, kein faules Wort komme aus eurem Mund, sondern nur eins, das gut ist, zur notwendigen Erbauung, damit es den Hörenden Gnade gebe. Faule Worte steht hier. So heißt es in der Elberfelder. Hier geht es um nutzlose Worte, die viel Schaden anrichten, die manchmal gedankenlos auch gesprochen werden. Wir wissen, wie viel man mit vielen Worten auch gar nichts oder wenig sagen kann. Die Diplomaten machen es oft vor in unserer Welt. Jesus warnt uns vor solchen leeren und unnützen Worten. In Matthäus 12, 36, 37 warnt Jesus: Ich sage euch aber, dass die Menschen von jedem unnützen Wort am Tag des Gerichts Rechenschaft geben müssen. Denn aus deinen Worten wirst du gerechtfertigt werden und aus deinen Worten verdammt werden. Wie viel ungeistliches Geschwätz, gedankenlose Worte kommen manchmal über die Lippen der Menschen. Die Worte sind meistens Ausdruck dessen, was im Herzen eines Menschen ist. Sie verraten ganz viel von dem Wesen. Matthäus 12, 34, wie könnt ihr Gutes reden, da ihr böse seid? Denn aus der Fülle des Herzens redet der Mund. Paulus sieht das Reden der Gläubigen vor allen Dingen unter dem Blickwinkel: Ist es dem Einzelnen von Nutzen? Baut es die Gemeinde auf? Ermutigt es andere? Oder bringt es sie noch tiefer in Depression und Niedergeschlagenheit? Ich denke, viele unserer Nachrichten, ob es nun in Zeitungen oder im Radio oder Fernsehen ist, sind darauf aus, uns mit Negativen zu übersäen. Die negativen Meldungen, die verkaufen sich irgendwie besser. Und vom Guten redet manchmal kaum einer. Unser Reden als Gläubige sollte davon gekennzeichnet sein, dass es den anderen, unseren Mitmenschen hilft. Das können wir am ehesten, wenn wir uns dabei an dem orientieren, was das Wort Gottes uns sagt. Die Verheißungen zum Beispiel. Ein Rat. In den Sprüchen haben wir viele gute Ratschläge. Ein mutmachendes Wort Gottes, das uns immer wieder im Alltag stärkt. Ich habe ja schon erzählt, dass ich diese Bandscheibenvorfälle hatte und dass ich gebetet habe, bin auf meine Knie gegangen und dass Gott dann mir so ein Wort zugehaucht hat, möchte ich es mal sagen. Ich werde nicht sterben, sondern leben und des Herrn Worte verkünden. Wenn du jeden Tag so richtig dolle Schmerzen hast, ich hatte 3 Bandscheibenvorfälle, ja, dann ist das schon bitter. Und dann denkt man, ja, jetzt wirst du wirklich alt. Aber wie auch immer, wenn Gott dir dann so ein Wort ins Herz fallen lässt, die Schmerzen sind deswegen noch nicht gleich weg. Bin auch operiert worden, musste diesen Weg gehen. Manchmal heilt er ja auch direkt. Auch das habe ich immer wieder erleben dürfen. Aber es tröstet, es stärkt ungemein. Wir merken, der Herr ist da und er sieht das alles und es ist ihm nicht gleichgültig, weil er dich, mich so liebt. Ja, dann steht hier, wir sollen den Geist Gottes nicht betrüben. Auch unser Wirken und Handeln und Reden soll unter seiner Einwirkung stehen. Ungeistliche Reden, dummes Geschwätz, das kann den Geist Gottes betrüben. Wir sind ihm dann ungehorsam. Wenn wir ein offenes Ohr Hörende sind, dann hören wir manchmal sein leises Mahnen. Wenn wir gewisse Worte, die wesensmäßig nicht zu einem Glaubenden passen, aussprechen wollen. Manchmal merken wir es auch erst hinterher. Da ist so diese leise Stimme, das hättest du dir aber wirklich sparen können. Hier die Mahnung des Paulus in Vers 30, und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt worden seid, auf den Tag der Erlösung hin. Der Heilige Geist ist ein wunderbarer Helfer Gottes, der Tröster für uns, die Gläubigen, und zugleich eine wunderbare Bestätigung, du, ich, wir gehören zu unserem Gott. Es ist gleichsam wie ein Siegel, das uns aufgedrückt wird von unserem Gott. Du bist mein. Ich habe dich erlöst. Der Heilige Geist will uns beschützen, will uns lenken. Aber wenn wir das Gegenteil tun von dem, was er uns rät, dann kann das dazu führen, wenn wir das penetrant tun, wir tun das sicher öfter mal, aber wenn wir es penetrant immer wieder tun, vielleicht sogar mit Absicht, dann kann das zu einer gestörten Beziehung führen. Dann hören wir diesen Wellensalat, von dem ich vorhin sprach, wir hören die Stimme nicht mehr deutlich. Und wenn das geschehen ist, dann sollten wir umkehren, dass die Beziehung wieder ganz schnell hergestellt wird. Die gekappte Leitung. Als wir hier noch in Lübeck wohnten, hatten wir einen Hasen, ein Zwergkaninchen. Der hatte auch Ausgang aus seinem Bauer. Und er hoppelte dann durch die Wohnung und eines Tages hatte er das Telefonkabel erwischt. Und wir wunderten uns, dass die Verbindung nicht mehr da war. Er war es gewesen. So ein kleiner Biss und schon ist alles stille. Es sind manchmal nur Kleinigkeiten. Man sagt auch gerne, ich stehe gerade auf der Leitung, ne, wenn man nicht weiter weiß. Fällt mir jetzt so ein. Wer dieses Führen und Leiten und den Frieden und die Freude im Heiligen Geist kennt, der wird immer Sehnsucht haben nach dieser wunderbaren Beziehung, wenn sie irgendwie gestört ist. Und das ist auch die Absicht Gottes. Lauf schnell zu deinem Vater, lauf schnell zu Jesus. Herr, ich brauche dich. Herr, lass mich immer Sehnsucht haben, wenn ich nicht nahe bei dir bin. Das ist so ein Fetzen eines Liedes. Dann gibt es das vierte hier noch. Das ist gleich so eine ganze Handvoll. Da heißt es Bitterkeit, Wut, Zorn, Geschrei, Lästerung und alle Bosheit sei von euch weggetan. Gleich 6 Dinge auf einmal. Paulus beschließt diesen Abschnitt mit diesem 31. Vers und zählt 6 Dinge auf, die aus unserem Christsein entfernt werden sollen. Bitterkeit entsteht vor allen Dingen, wenn Dinge länger nicht vergeben werden. Wie oft grübelt man dann über Beleidigungen, über Kränkungen, über Zurücksetzungen nach, die andere uns zugefügt haben. Und je länger wir das tun, desto mehr frisst sich das in unser Innerstes hinein und schadet unserer Seele und sogar dem Körper, der körperlichen Gesundheit. Und deshalb rät uns Paulus, lass die Sonne nicht untergehen, wenn Dinge zu klären sind. Tu es bald. Und wenn du mit jemand vielleicht nicht so gut reden kannst, wenn der andere abblockt oder meint, es ist alles in Ordnung, dann kannst du einseitig vergeben. Ich nenne das immer einseitig abrüsten. Wenn der andere nicht einsichtig ist, dann vergibst du und du bist die Sache innerlich los. Wir sollen uns von dem Unmut und Zorn frei machen. Im Griechischen gibt es dafür 2 Wörter. Da gibt es diese plötzliche leidenschaftliche Wut, die heißt Thymos. Und es gibt den anhaltenden Zorn, der länger dauert, das ist Orge. Mit Thymos bezeichneten die Griechen jenen Zorn, der wie ein Strohfeuer so plötzlich aufflammt, aber dann auch schnell wieder in sich zusammensinkt. Orge dagegen war der Zorn, in dem sich jemand so fest verrannt hatte, dass er davon einfach nicht lassen konnte. Er ließ den nicht los. Gläubige sollen nun weder je zornig noch lang andauernd zornig sein, sondern diese Emotionen mit Hilfe Gottes in gute Bahnen lenken. Wir können den Herrn zum Beispiel um Frieden in unserem Herzen bitten. Ich mache mal ein Beispiel aus der Küche. Der Kochtopf fängt an zu kochen. Dann nimmst du den Deckel ab. Kannst natürlich auch ein bisschen von der Herdplatte ziehen. Ich weiß, das ist leichter gesagt, wenn du so richtig drauf bist. Dann ist der Deckel schwer, aber es geht. Damit wir angemessen, damit wir nicht nachtragend reagieren. Und wenn es denn doch mal übergekocht ist, dann entschuldigen wir uns, weil wir aus uns selbst heraus zornig geworden sind. Als 5. spricht Paulus vom Geschrei und von der Lästerung. Wie oft werden Menschen laut, wenn ihnen die Argumente ausgehen? Und dann artet eine Diskussion sehr schnell in Beleidigungen oder Streit aus. Manche Menschen werden auch ironisch oder lästern über andere. Hier ist es immer hilfreich, sich in die Lage des anderen zu versetzen. Jesus sagt einmal das schöne Wort, Matthäus 7, Vers 12, was ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, das tut ihr ihnen auch. Was du nicht willst, da gibt es ja das Sprichwort, ne? Das ist danach gebildet. Was du nicht willst, dass man dir tu, das füg auch keinem anderen zu. Ihr kennt es alle. All diese Bosheiten, die so schnell im Stress des Alltags geschehen können, die sollen wir ablegen. Die gemeinsame Wurzel dieser bösen Dinge ist, was meint ihr wohl? Die Ich-Sucht. Es ist daher gut, wenn wir unser Herz immer wieder, ja, wie die Wäsche lüften, in den Wind des Heiligen Geistes hängen oder in den Wind des Wortes Gottes. Wenn wir dem Herrn am Anfang des Tages begegnen, da hat nicht jeder so seine gute Zeit, manche haben da Schwierigkeiten aufzustehen, vielleicht ist es dann bei dir der Abend, aber lass dich vom Herrn einstimmen, lass dich füllen, damit du in der Hektik des Alltags in seiner Gesinnung reagieren kannst. Heiligung bedeutet nicht nur ablegen, sondern auch sich verändern. Jetzt sind wir beim letzten Vers, Vers 32. Seid aber zueinander, das wäre jetzt eine ganze Predigt noch wert, aber so lange kann ich euch jetzt nicht hier festhalten. Seid aber zueinander gütig, mitleidig und vergebt einander, so wie auch Gott in Christus euch vergeben hat. Wenn wir darauf sehen, wie viel Geduld, wie viel Liebe unser Gott mir und dir immer wieder schenkt, dann dürfen wir unsere Mitmenschen ja auch mit dieser Güte und Dankbarkeit und Freundlichkeit begegnen. Wie viel mehr gilt das in der Gemeinde? Dabei darf unser neues Sein immer wieder aus dem Reservoir der Erlösung und der Vergebung schöpfen. Dir wird doch dauernd vergeben. Also gib's doch einfach weiter. Aus der Fülle Christi, aus seiner Wahrheit, aus seiner Gerechtigkeit, aus seiner Heiligkeit. Dadurch soll uns im Glaubensleben Kraft zufließen, damit wir das Leben Jesu ausleben können. Wir können das nicht aus uns selbst. Wir brauchen immer wieder den Zufluss der Gnade, Tag für Tag. Und wir werden die Kraft und Hilfe des Heiligen Geistes nötig haben. Nicht alles wird auf Anhieb gelingen, aber du darfst immer wieder Stück um Stück lernen und wenn du mal gestolpert bist, aufstehen, weitergehen. Nicht aufgeben. Dazu gehört vor allen Dingen Gottes Gnade und unser Glaube, Demut und auch Gebet. Paulus schreibt dazu im dritten Kapitel des Epheserbriefes, Vers 14 bis 17 folgendes. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, der der rechte Vater ist über alles, was da Kinder heißt, im Himmel und auf Erden, dass er euch Kraft gebe, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit stark zu werden durch seinen Geist an dem inwendigen Menschen, dass Christus wohne durch den Glauben in euren Herzen und ihr in der Liebe eingewurzelt und gegründet werdet. Ich war auf meinen Knien mitten in der Nacht, als dieses Wort zu mir kam. Und als ich dann darüber nachdachte, kam ein anderes Wort. Eigentlich ein Satz, es war kein Bibelwort. Kind Gottes, beuge nicht nur deine Knie, sondern beuge auch dein Herz. Ich glaube, das ist für uns alle. Es ist eine Tatsache, dass einmal vor Jesus Christus sich jedes Knie beugen wird müssen. Am Ende der Zeit. Tun wir es doch heute freiwillig. Weißt du, was dann geschieht? Dann empfängst du Gnade um Gnade aus seiner ganzen Fülle. Also es lohnt sich, die Knie heute zu beugen und sein Herz zu beugen, sich ihm neu hinzugeben. Zum Schluss erinnere ich noch an den Wochenspruch für diese Woche. Ich möchte ihn euch ans Herz legen. Ich weiß nicht, ob ihr ihn schon gelesen habt, aber er passt wunderbar zum erneuerten Gesinnung. Selig sind die Frieden stiften, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Herzlich willkommen, ihr Kinder Gottes. Matthäus 5, Vers 9, wer es zum Nachlesen braucht. Nochmal. Selig sind die Friedensstifter, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Betet dafür, dass es viele unter uns gibt. Und dann wird Gottes Herrlichkeit und Kraft, Gottes Friede und Liebe hier wohnen. Amen. Wer macht weiter? Du? Bitte schön.